Also ich bin Melanie. Ich studiere jetzt im dritten Semester Theologie in Erzhausen. Für alle Gäste, die da sind, richtig schön, dass ihr da seid. Und genau, ich darf jetzt hier predigen. Und wir haben schon gehört von Antje, das Motto oder den Schwerpunkt, den wir für dieses Jahr gesetzt haben, ist ein Zitat von Reinhard Bonke, einem sehr starken Verkündiger von Jesus. Und da heißt es, die Gemeinde Gottes ist ein Rettungsboot und kein Luxusdampfer. Und ich finde, das hat auf der einen Seite was richtig Ermutigendes, weil ich mir denke, ja Mann, wir sind ein Rettungsboot und wir sind auf einem Auftrag, Menschen zu retten und mit ins Boot zu holen. Wie Antje gesagt hat, da wo Leute in Not sind, ist unser Auftrag, sie mitzunehmen, sie einzuladen und sie mit reinzuholen. Aber auch eine Ermahnung an uns, dass wir nicht auf uns konzentriert sind und die ganze Zeit denken, wir müssen jetzt hier unsere Gebäude noch viel besser machen. Und das gehört auch dazu. Aber wir sollten nicht auf uns fokussiert sein, sondern den Auftrag im Blick behalten. Und ich lese jetzt seit neuestem oder seit ziemlich neuem, also jetzt seit ein paar Wochen mittlerweile schon, ein Buch von Open Doors. Und zwar heißt das Mit Jesus im Feuerofen. Und da sind täglich Eindrücke von verfolgten Christen, die Bibelworte weitergeben und du spürst diese Leute, die leben die Bibel und die leben das Wort Gottes im Alltag, im Normalen. Und ich finde es so stark, das täglich zu lesen. Und daraus ist meine Predigt inspiriert. Also ich fand das so stark, weil das ging los mit Noah. Und ich habe die Geschichte nochmal neu verstanden, weil sie für mich Noah in die jetzige Zeit gebracht hat. Also man kann Noah nicht nur sehen als Geschichte, sondern auch als etwas, das jetzt relevant ist und das uns auch jetzt was angeht. Und es hat mich so begeistert, als mir das die Augen geöffnet hatte. Genau, deswegen Credits und Lob an dieses Buch. Und genau, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne mal reinlesen oder euch das auch kaufen. Also es sind wirklich kurze Andachten für jeden Morgen. 5 Minuten kann man das mal durchlesen. Und ich lese jeden Tag sogar zwei, weil ich das so aufbauend finde. Genau. Und ich dachte mir, was wäre dieses Jahr, wo unser Motto ist, ein Rettungsboot zu sein, ohne dass wir über das größte Rettungsboot der Bibel reden, mehr oder weniger. Also das Sichtbarste, das sichtbarst größte Boot, gebaute Boot, und zwar die Arche Noah. Und ich werde ganz kurz die Geschichte wiedergeben. Und ich habe das in drei Predigten, kann man fast schon sagen, unterteilt, in drei Teile unterteilt. Die erste, wo wir heute uns mit beschäftigen werden, ist die Lage. Also wir machen eine Lageanalyse, in der das Schiff gebaut wird. Also die Umgebung, warum denkt Gott, er muss jetzt diese Arche gebaut. Warum muss diese Arche gebaut werden? Und danach geht es um das Schiff. Also was sind die Eigenschaften dieses Schiffes, was auch für uns voll relevant ist, weil was hat dieses Schiff oder was hat dieses Schiff auch nicht? Was können wir weglassen oder was brauchen wir? Was ist relevant? Und der letzte Teil handelt dann von Noah. Und Noah ist auch eine sehr spannende Persönlichkeit, weil es heißt auch, dass er der Prediger des Glaubens ist. In Hebräer 11, Vers 7 lesen wir, dass er der Prediger des Glaubens ist, aber man sieht ihn nie wirklich predigen. Und das finde ich total spannend, wie er das macht. Und dann geht es nochmal um das Thema Glauben. Was bedeutet Glauben und wie äußert sich Glauben? Genau. Ich schaue kurz auf die Uhr. Ja. Also, die Geschichte von der Arche Noah finden wir im 1. Mose oder auch Genesis. Von Kapitel 6 bis Kapitel 9. Kapitel 10 ist dann noch der Stammbaum. Und ich werde das jetzt kurz zusammenfassen, dass wir alle dasselbe Level haben und groben Überblick haben über die ganze Situation. Also, die Situation ist die, wir hatten den Sündenfall, also die Menschen haben sich von Gott abgewandt und die Welt fängt an, nach und nach immer mehr zu zerfallen. Und wir befinden uns in diesem Zerfall. Und die Menschen leben miteinander in Betrug und Diebstahl, sie ermorden einander und das ist wirklich ein richtig, richtig schlimmer Zustand. In Jugendsprache würden wir sagen, es ist richtig bodenlos. Also es geht nicht mehr tiefer. Und die Menschen sind so bösartig, dass Gott sagt, er möchte alles auslöschen. Also alles ein Ende setzen. Das geht so nicht weiter. Und er sieht Noah und er sagt zu sich, ich möchte, weil Noah da ist, die Menschheit bewahren oder retten. Und Noah ist in einer ungerechten Welt gerecht. Und Gott gibt ihm den Auftrag, die Arche zu bauen. Und Noah macht sich ans Werk und der baut und baut und es regnet nicht. In diesem Land hat es wahrscheinlich sehr, 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 sehr lange nicht geregnet. Und er bekommt irgendwann seine Kinder am Anfang der Geschichte. Wenn die Arche fertig ist, sind diese Kinder schon verheiratet. Also da ist wirklich Zeit vergangen. Und irgendwann öffnet Gott den Himmel und es kommt ganz, ganz, ganz viel Regen. Alles wird überschwemmt und die ganze Menschheit, außer diese Familie und alle Tiere, die mit auf die Arche kommen, werden gerettet. Und da steht dann 40 Tage. 40 Tage steht auch für eine unendlich lange Zeit. Sendet Gott eine Taube los und diese Taube kommt wieder zurück. Dann wartet er 7 Tage. Das 7 steht auch für die vollkommene, also es ist die vollkommene Zahl oder das kann man so sagen. Und er schickt die Taube nochmal los und dieses Mal kommt sie mit einem Olivenblatt zurück. Und das heißt, oh, da muss irgendwie schon wieder was gewachsen sein, aber da sie wieder zurückkommt, reicht es noch nicht, um da zu bleiben. Und dann wartet Noah nochmal 7 Tage und schickt die Taube nochmal los und dann kommt sie nicht mehr zurück. Also das heißt dann so für Noah, okay, let's go, neues Land, wir nehmen das ein. Wir ziehen jetzt in dieses neue Leben ein und wir nehmen das für uns ein. Und Gott beginnt diesen neuen Start mit ihm mit einem Bund und zwar mit dem Regenbogen, indem er sagt, dass er die Menschen auf diese Art und Weise nicht nochmal auslöschen möchte. Genau, das war jetzt so die Einleitung. Und wir werden heute uns genauer anschauen, 2 Verse. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibel mal aufschlagen. Also es ist ein sehr, sehr kleiner Abschnitt, den wir uns anschauen werden. Der steht in 1. Mose 6, Vers 5 bis 6. Also 1. Mose 6. Vers 5 bis 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also ist Elberfelder Übersetzung, deswegen ist das Deutsch ein wenig schwierig. Aber ich finde die Übersetzung richtig Hammer. Dann geht es weiter, Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Genau, ich habe mich für diese ersten Verse entschieden, weil sie der Anfang für mich oder so ein bisschen den Anfang bilden. Wir lesen davor, also das sind auch theologisch sehr schwierige Fragen, die irgendwie dieser Text auch mitbringt, auch davor schon mit, da kommt es dann um Göttersöhne und man fragt sich, wer ist das eigentlich? Und für mich habe ich so festgestellt, soll nochmal verdeutlichen, in welcher Unreinheit die Menschen auch gelebt haben. Also sexuell in einer Unreinheit, aber auch mit dem Handeln, wie sie gehandelt haben, viel Mord, Diebstahl. Und dann kommen wir zum ersten Punkt, Gott sieht auf den Menschen. Also er ist erstmal einfach nur da und er sieht das Unrecht, das geschieht. Er sieht das Unrecht, das auf dieser Welt ist. Er sieht dem Unrecht, mit dem wir täglich auch auseinandergesetzt sind. Und ich fand das total krass, so der Punkt, einfach nur Gott schaut auf uns. Es ist ihm nicht egal, was wir tun und es ist ihm nicht egal, was die Menschheit tut im Allgemeinen. Es ist ihm nicht egal, was jeder Einzelne von uns tut. Was sieht Gott? Gott sieht, dass der Mensch durch und durch böse ist. In dem Text, den ich jetzt hier ausgesucht habe, steht, alles Sinnen der Gedanken seines Herzens ist nur böse den ganzen Tag. Und im Hebräischen ist es so, in dem Denken, dass mal wenn eine Sache noch mehr verstärkt wird oder wiederholt wird, deswegen sagt Jesus auch manchmal wahrlich, wahrlich, weil er sagt jetzt wirklich, also jetzt wirklich, wirklich, so das ist nochmal eine Verstärkung. Und genau das sehen wir an dieser Stelle auch. Wir haben hier eine Dreifachkombi, sag ich mal. Und zwar, wir haben das Sinnen, der Gedanken und des Herzens. Und das ist ja nicht mehr nur zweimal, sondern dreimal. Also so wirklich, wirklich, wirklich. Also wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Und auch die Worte, die davor stehen, sind schon ziemlich extrem. Wir haben da alles und nur und den ganzen Tag. Und das beschreibt einfach, wie durch und durch sich die Menschen entwickelt haben zu einem Wesen, das nicht gut ist. Und ich kann mir da genauso an die Nase fassen, weil ich glaube, dass wir von Natur aus keine guten Menschen sind. Und ich kann das sagen, weil ich immer dachte, ich wäre ein guter Mensch. Also ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen. Ich habe von klein auf erfahren, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und ich bin diesem Gott auch von klein auf irgendwie nachgefolgt. Also von klein auf war ich so, ja Gott, an dich glaube ich. Ich glaube, du bist irgendwie Gott. Und ich habe auch Gott erlebt in meinem Leben. Ich habe erlebt, wie Gott zu mir auch gesprochen hat. Und es gab einen Moment in meinem Leben, das war der erste Schultag im Glaubenszentrum auf der Bibelschule, auf der ich gewesen bin. Und wir gehen die 10 Gebote durch. Und ich war so, ja, also es gibt immer was man besser machen kann, aber so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Also so schlecht kann ich ja nicht sein. Und wir gehen diese Gebote durch, auch anhand des Neuen Testamentes, also wie Jesus auch die Gebote beschrieben hat. Und dort habe ich gemerkt, ich komme kein einziges Gebot, ich bin keinem einzigen Gebot gerecht geworden. Also ich habe bei allem, war ich so, versagt, versagt, versagt. Ich habe meine Eltern nicht richtig geehrt, Gott steht nicht immer an erster Stelle von mir. Ich habe mal auf Kosten von anderen Menschen gelebt. Und einmal, eine Sache bringt uns schon dazu zu verfehlen. Und ich habe gemerkt, ich brauche Rettung. Ich brauche wirklich jemanden, der mich da rausholt und der diese Schuld, die auf meinem Leben liegt, wegnimmt. Gott sieht, dass wir nicht gut sind. Er verschließt die Augen nicht davor. Und er ist nicht gleichgültig dem gegenüber und er lässt es nicht einfach so durchgehen. Und dann heißt es, es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und für mich kam die Frage hoch, aber Gott hat doch gesagt, die Schöpfung ist gut. Wie kann das sein, dass er jetzt das bereut? Gott bereut doch nicht. Und da ist eine schwierige Frage. Ich kann sie dir vielleicht auch nicht so perfekt beantworten und ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt da das Krasseste für dich rausholen kann. Und ich möchte dich ermutigen, da vielleicht auch nochmal selber auf die Suche zu gehen, wenn du nicht weiter weißt, und zu Gott zu gehen und ihn immer wieder zu fragen. Aber für mich kam dann so, oder in der Schöpfungsgeschichte steht nicht, der Mensch war gut, sondern es war gut. Gott hat seinen Job wirklich gut gemacht. Und wir haben auch gerade eben gesungen, du bist so, so gut, Gott ist so gut. Und das wollen wir uns wirklich auch bewusst machen. Gott ist gut, auch wenn es ihn reute. Weil diese Reue zeigt für mich, dass Gott ein Gott ist, der Emotionen hat und den es nicht kalt lässt. Er ist besorgt um dich, er ist besorgt um uns. Und er sorgt sich darum, was wir mit unserem Leben machen. Er ist besorgt darum, was die Menschen mit ihrem Leben machen, die jetzt nicht hier sitzen, die vielleicht draußen sind und die ein Leben in Verzweiflung leben. Er ist besorgt um diese Menschen. Und es ist auch eine Reue in ihm, weil er sich denkt, boah, das, so sollte das nicht sein. Das war nicht der Plan, den ich für diese Menschen hatte. Die Menschen sollten mit mir leben in einem Einklang. Gemeinsam und nicht getrennt. Und Gott sieht, dass die Menschen nicht in dem Plan leben, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Und da sie nicht so leben, endet das für die Menschen im Tod. Und in der Arche Noah, oder bei der Geschichte der Arche Noah, sehen wir dasselbe. Die Menschen enden im Tod. Und Gott möchte nicht, dass es so für mich endet. Er möchte nicht, dass es so für dich endet. Er möchte, dass du mit in sein Rettungsboot kommst. So was Antje auch gesagt hat. Er weint darum, dass du in sein Rettungsboot gehst, dass du mit auf die Arche kommst und dass du die Rettung annimmst. Und es bekümmert ihn in sein Herz hinein. Ich fand, das war für mich so dieses, boah, es zerreißt ihn innerlich, es zerknirscht ihn. Das ist sein Herzensanliegen, dass es nicht so ist, wie diese Situation, wo die Arche gebaut wurde, ist. Er möchte, dass du mitkommst. Er möchte, dass du in dieses Boot reingehst. Und Gott lässt es nicht kalt, wie du dein Leben lebst. Aber da Gott sieht, dass jetzt, wir gehen wieder zurück zu dem Bild der Arche Noah, Gott sieht, dass diese Menschen nicht bereit sind, umzukehren. Also weil sie sehen wahrscheinlich 100 Jahre lang, wie Noah an dieser Arche baut, an der Rettung baut. Die Arche ist 100 Jahre lang sichtbar für die Menschen. Aber die Menschen sind nicht bereit, diese Rettung anzunehmen. Für sie ist es lustig zu sehen, dass jemand sowas macht. Das ist ja auch total abwegig irgendwie, da jetzt so ein Schiff zu bauen, wo Wüste ist. Und die Rettung ist immer sichtbar. Und diese Gemeinde ist auch ein Rettungsboot, das sichtbar ist für Bensheim. Diese Gemeinde ist ein Rettungsboot, das aufgebaut wird für diese Menschen. Und wir wollen sichtbar sein für diese Menschen als ein Rettungsboot, die reinkommen dürfen und die einen Gott kennenlernen dürfen, der lebendig ist, der sich um sie kümmert und der relevant ist für ihr Leben heute. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von dem ehemaligen Jugendleiter vom Glaubenszentrum, wo ich auch gewesen bin. Und zwar, das Gegenteil der Liebe ist Gleichgültigkeit. Gott zeigt bei der Arche, dass es ihm nicht gleich ist, wie der Mensch lebt, sondern er möchte den Menschen wieder zurückholen zu sich. Er möchte den Menschen zu sich holen. Und zwar hat er ein Beispiel dazu gegeben, das fand ich so stark, indem er gesagt hat, wenn du siehst, dass ein Mensch auf eine Klippe zugeht, dann drehst du dich nicht um und gehst weg, weil das wäre gleichgültig. Wenn du diesen Menschen liebst, dann gehst du hin und du sagst ihm, du läufst gerade auf eine Klippe zu. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Menschen auch sagen, wenn sie falsch laufen, wenn etwas schief geht, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was sie hören wollen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so schön zu hören, der Mensch ist böse, aber manchmal müssen wir Dinge hören, weil die Wahrheit macht frei und nicht eine Lüge. Eine Lüge lässt uns weiter auf die Klippe zulaufen und irgendwann runterfallen. Und Gott ist nicht gleichgültig. Er sieht, dass der Mensch Rettung braucht. Und wie ein guter Vater sorgt er sich auch darum, dass du diese Rettung bekommst. Und er sieht auch Noah, der gerecht lebt. Und ich fand das, mich hat das so beeindruckt, so zu hören, alle um Noah herum haben schlecht gelebt, aber Noah war trotzdem gerecht. Und es hat mich so begeistert, weil ich mir dachte, boah, wie krass muss es sein, dass dass Noah trotzdem standhaft geblieben ist in dem, wo alle betrügen und sich vielleicht selber also im Sichtlichen einen Vorteil gegeben haben, aber trotzdem ist er standhaft geblieben und fest auf Gott und hat fest auf Gott vertraut. Und auch die Situation, wie sich die Menschen damals verhalten haben, ist nicht so weit weg von uns. In Matthäus 24, Vers 37 bis 38 lesen wir, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das heißt also, so wird auch die Ankunft von Jesus sein, wenn Jesus wiederkommt. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also so wird auch die Ankunft von Jesus sein. Die Ankunft von Jesus wird genau so sein, dass die Menschen normal ihr Leben leben. Das ist nicht schlecht. Also sie heiraten, sie essen, sie trinken, aber sie verstehen nicht die Wichtigkeit, die bei Gott ist. Und es wird fast überraschend kommen, wo auf einmal der Regen kommt oder wo auf einmal Jesus zurückkommt und sie werden nicht mehr in die Arche kommen, weil schon alles vorbereitet war und schon alles zu ist. Und irgendwann gibt es einen zu spät. Und ich erinnere mich gerade an ein Zitat von einer Nordkoreanerin, also auch eine Frau, die jahrelang im Gefängnis war. Und sie sagt, ihr habt so ein Privileg, dass ihr das Evangelium verkünden dürft. So die verfolgten Christen, die sind sofort im Gefängnis, wenn das rauskommt. Und ich denke, was für ein Privileg, dass wir rausgehen dürfen, um das Evangelium zu verkünden. Und das heißt nicht, dass wir uns jetzt nur auf die Straße stellen müssen und den Endzeitprediger machen müssen, der sagt, du kommst in die Hölle, alles ist schrecklich, du musst zu Jesus. Das heißt auch, dass du mit deinem Leben, so wie Noah es getan hast, ein Leben prägen darfst. Dass mit deinem Lebensstil, den du lebst, dass du gerecht bist in einer ungerechten Welt. Dass du nicht nur nach deinem eigenen strebst, sondern auch nach dem von dem anderen und danach strebst und dich danach ausstreckst und daran Gott erkennbar wird. Und es wird einen Tag geben, da wird Gott die Streu vom Weizen trennen. Aber Gott lässt dich nicht einfach stehen. Gott hat einen Rettungsplan für uns. Gott hat immer einen Ausweg. Gott hat einen Ausweg für dich aus deinem schlechten Leben. Er hat Rettung für dich. Und die letzte Woche war für mich auch total schwierig. Ich war total von einem zum anderen, total angefochten wieder, auch emotional einfach, wo ich mich so ungeliebt gefühlt habe und wo ich so auf der Suche war, irgendwie einfach von Freunden angenommen zu werden und irgendwie da zu sein. Aber genau in dieser Situation habe ich gemerkt, wie Gott auch da Rettung für mich hat und wie er mich auch wieder ins Schiff genommen hat. Und ich durfte total erleben, wie Leute für mich gebetet haben. Also meine Mama hat mir, wir haben gestern ein bisschen geredet, meine Mama hat mir gesagt, ich habe diese Woche so viel für dich gebetet. Und ich glaube, das hat mir wirklich geholfen, dass ich überhaupt jetzt hier predigen kann, weil ansonsten, ich war übrigens schon seit 3 Wochen krank auch, also erkältet. Und das hat alles irgendwie mit reingespielt. Und wie aus so normalen Situationen es Rettung gibt, gibt es Rettung für dich. Da, wo du bist, da, wo du keine Freunde hast, da, wo du alleine bist, da, wo du dich verloren fühlst, da, wo du dich nicht geliebt fühlst, da ist Gott und er wartet auf dich und er möchte das dir begegnen, denn er liebt dich. Wir haben auch heute gehört, Yahweh Rapha, der Heiler, bei Gott ist Heilung, bei Gott ist Versorgung in allen Ebenen. Und ich danke Gott dafür, dass wir hier sein dürfen, das empfangen können. Und nicht nur hier in deinem Alltag, durch die Bibel, wir dürfen Gottes Liebe empfangen, seine Annahme, uns Zeit nehmen, ihm zuzuhören, uns Zeit für Ruhe zu nehmen, weil Gott versorgt uns. Gott ist der Versorger. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues ist geworden. Etwas Neues ist entstanden in unserem Leben. Gott hat ein neues Leben für uns bereit. Und bei der Arche Noah, wir kommen wieder zurück, sehen wir das auch. So, die Arche ist da und die Flut kommt und sie zerstört alles, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Aber es kommt etwas Neues. Noah und seine ganze Familie, die ganzen Tiere, ist auch Essen. Auch Essen kommt mit in dieses neue Leben. Gott hat ein neues Leben für uns. Und er hat auch einen neuen Anfang. Und ich finde, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann gibt es wie eine neue Geburt. Und wir müssen neu laufen lernen in diesem neuen Leben. Neu lernen zu beten, neu lernen sich zu ernähren, neu lernen mit dieser Umgebung umzukommen, weil ein Wechsel stattgefunden hat von dem alten Leben, von der Sünde, die in unserem Leben war. Und Gott möchte uns reinmachen, auch reinwaschen. Ich finde das so ein krasses Bild auch für die Taufe. So ne, das Boot, das im Wasser ist, so, ne, und alles andere taucht unter. So, auf meiner ersten Seite steht auch, I'm under the water. Das ist auch ein Meme, aber ich glaube, ihr kennt niemand Memes. Ja? Das ist ein Meme und ein Meme ist ein digitales Bild, das irgendwie viral im Internet gegangen ist, aus ganz komischen Gründen. Also ich weiß auch nicht wie. Das ist ein Inder, der in richtig schlechter Fotoqualität in eine Pfütze springt und untertaucht und dann so blub blub, I'm under the water. Und genau, das passiert da so, ne? Dass man wird untergetaucht und reingewaschen, alles Alte kommt erstmal weg und dann wird alles neu. Halleluja! Und Gott hat einen neuen Start für dich. Das heißt nicht, dass alles perfekt wird auf einmal, weil das Alte ist nicht, da gibt es manchmal Dinge, die einfach lange brauchen, die erstmal bearbeitet werden müssen auch, weil das Leben geht nicht spurlos an einem vorbei. Also wir leben in einer Welt, wo Verletzungen passieren, aber Gott möchte uns heilen. Wir sind alle in einem Prozess, wo wir lernen. Genau. Gott hat ein Leben für uns vorbereitet, in dem wir rein leben dürfen. Indem wir Gott kennenlernen dürfen und in Einheit mit ihm leben können. Und ich weiß nicht, was dich gerade beschäftigt, vielleicht hat dich auch was angesprochen, wo du merkst, boah, ich brauche gerade in diesem Bereich die Rettung Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, da auch aufs Gebet zuzukommen, also aufs Gebetsteam. Wir werden hier wieder Gebet haben und ihr dürft es in Anspruch nehmen, weil im Gebet liegt Kraft. Und wie Antje gesagt hat, wir sind nicht alleine und manchmal brauchen wir Leute, die uns wieder mit ins Boot holen, die uns an Land ziehen, die uns einen Rettungsring zuwerfen. Und genauso wie wir dieses Boot empfangen dürfen, dürfen wir es auch weitergeben. So, wir dürfen auch diese Menschen sein, die jetzt rausgehen und die den Menschen diese gute Nachricht verkünden. Weil Gott ist so gut, das können wir doch nicht für uns behalten. Also, das freut mich einfach. Und genau, ich werde jetzt am Ende nochmal für uns beten, dass Gott uns auch Mut schenkt, es weiterzugeben, aber auch Rettung zu empfangen. Yes. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du herrlich bist und dass du es gut mit jedem Einzelnen von uns meinst. Dass du gut bist und dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau das, was wir brauchen. Genau das, was reicht, ist da. Und ich danke dir dafür, dass jeder geistliche Segen für uns bereitsteht. Der Himmel steht offen. An diesem Morgen, an jedem Morgen. Jeden Morgen ist deine Gnade neu, Jesus. Jeden Morgen ist das, was du getan hast, neu für uns da, dass wir es ergreifen dürfen und annehmen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du Frieden für uns hast, dass da kein Druck ist, sondern dass da liebevolle Ermutigung ist. Dass wir liebevoll angestoßen werden dürfen, Dinge zu tun. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der nahbar ist. Und der sich kümmert um uns, der in sein Herz bekümmert ist, wenn wir uns abwenden von dir und der sich wünscht, zusammen zu sein mit uns. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Mut geben wirst für Dinge, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Dass du uns Mut geben wirst, auf Leute zuzugehen, dass du uns Mut geben wirst, für Leute zu beten, dass du uns Mut gibst für alles, was wir brauchen. Und ich danke dir dafür, dass bei dir Rettung ist und dass du ein Gott der Rettung bist. Danke Gott, dass du unser Heiler bist, dass du der bist, auf den wir vertrauen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du auch hier Leute angesprochen hast, dass du Themen angesprochen hast, wo Leute Hilfe brauchen. Und ich danke dir dafür, dass du mit jedem Einzelnen bist, dass du jeden Einzelnen liebst und dass du es gut mit uns meinst. Amen.